liebe Zuhörer im Internet, seien Sie mir ganz, ganz herzlich willkommen geheißen. Hier ist der Pfarrer Spiegel aus Bischofshof in Österreich und Sie hören das Tagebuch eines Pfarrers. Gestern habe ich Ihnen einen ganz, ganz schockierenden Zeitungsbericht vorgelesen. Dieser war nur sozusagen der Eingang, um dann über etwas ganz anderes wieder nachzudenken. Ich möchte Ihnen aber heute mal einfach ein gigantisches Lob aussprechen und einfach sagen, wie wohl ich mich mit Ihnen fühle. Das jetzt nur sozusagen der Aufhänger, der Eingang zu diesem Podcast war, habe ich da auch sehr oberflächlich formuliert. Unglaublich spannend ist, wie viele E-Mails heute von Ihnen gekommen sind, wo Sie gesagt haben, na Moment, so einfach geht das ja mit dem Bösen nicht. Na, das geht ganz einfach mit dem Bösen so nicht, das müssen wir doch ein bisschen anders sehen. Und natürlich haben Sie völlig recht, meine Lieben, Sie haben absolut total und bis ins Letzte recht. Sehen Sie, das ist das Schöne. Das ist auch das Besondere an Kirche. Es gibt Dinge, die muss man nicht wirklich zum einmillionsten Mal sagen, sondern die sind schon klar. Also wir können uns manche Dinge ja in diesem sehr, sehr ausgewählten Kreis dieser Podcast-Hörer einfach ersparen. Ist das nicht schön? Da ist es ganz klar und es ist auch so klar, dass Sie dann sagen, na Moment, das muss ich dem Pfarrer jetzt sagen, das muss ich dem Pfarrer sagen. Und damit leben wir ganz große Nächstenliebe. Also ich danke Ihnen so dafür, weil das wäre etwas ganz Gefährliches gewesen. Wenn ihr mal anfangen solltet, das wirklich so einfach zu sehen, dann wäre es gefährlich bestellt um meine Seele. Sie sehen damit auch, dass Seelsorge ganz einfach das Hineinrufen ist, zu sagen, Moment einmal, schwarz-weiß kannst du es nicht sehen. In dem Moment, wo du anfängst, Dinge schwarz-weiß zu sehen, ist deine Seele in höchster Gefahr. Ist vielleicht einmal eine schöne Idee, darüber nachzudenken, dass Seelsorge, und dazu sind wir alle als Christen berufen, etwas sehr Aktives ist, etwas, was auch widerständig ist, ganz massiv widerständig ist, was sagt, na, so geht's nicht. Ich mache mir Sorge, ich trage Sorge um deine Seele, ich spüre da was. Da läuft etwas in eine gefährliche Richtung. Ihnen allen, die Sie sich Sorgen um mich machen, an diesem Punkt darf ich Ihnen sagen, das passt schon. Also das ist jetzt nicht so arg. Jetzt hat auch gestern ein junger Mann angerufen. Herzliche Grüße da nach Nordfranken. Ich weiß jetzt sogar, wo Nordfranken ist. Und das ganz lieb, der ist unmittelbar vor der Matura, sprich Abitur, und ja, möchte sehr gerne evangelische Theologie studieren. Und jetzt macht er was ganz Gescheites. Er ruft mich an und fragt, was tut der Pfarrer eigentlich so? Jetzt einmal ganz realistisch gesagt. Mir hat das extrem gut gefallen. Ja, wer solche Entscheidungen, Lebensentscheidungen fällt, welchen Beruf er ergreifen möchte oder sie, sollen Sie da mal ordentlich und ganz, ganz praktisch erkundigen. Nebenbei bin ich sicher, dass ich ja nicht der Einzige bin, den er diese Frage stellt, und das finde ich jetzt total cool. Und jetzt hat er da noch eine Frage gestellt, hat gesagt, naja, er lebt da ganz in Nordfranken, da geht's dann nach Thüringen hinüber, also ehemaliges DDR-Gebiet, und dort ist ja Kirche ganz schwach. Und er hat ein bisschen ein Problem mit dem Podcast und möchte immer wieder nachfragen, ob ich nicht sozusagen schwarz-weiß mal zwischen denen, die glauben und denen, die keinen Glauben haben. Also so gut-böse Schema. Also ich hoffe von ganzem Herzen, dass das niemals so geklungen hat. In der Tat sind natürlich die Definitionen von gläubig und nichtgläubig ganz andere als die Zugehörigkeit zur Kirche und Nicht-Zugehörigkeit zur Kirche. Um ganz ehrlich zu sagen, gibt es leider in der Kirche ziemlich viele Menschen, die überhaupt keinen Glauben haben, meinem Gefühl nach. Also das ist ganz eigenartig. Und es gibt, das ist noch viel, viel trauriger, unglaublich viele tiefgläubige, zutiefst nicht nur religiöse, sondern wirklich christliche Menschen außerhalb der Kirche. In der Tat ist dieser Podcast auch so ein Versuch, Menschen, die vielleicht irgendwelche katastrophalen Erfahrungen mit Gottes Bodenpersonal, also mit Pfaffen auf gut Deutsch, gemacht haben, auch Religionslehrer können einiges bieten, und sich deswegen abgewandt haben oder da überhaupt nichts mehr Gutes drinnen suchen können, sehen können, dazu einzuladen, zu sehen, naja, das ist eigentlich schon ein guter Verein und das ist ein menschlicher Verein und das hat schon was. Lassen Sie mich Ihnen eine kurze Idee geben davon, was ich als gläubig verstehe. Heute gab es mal eine wissenschaftliche Nachricht, die anscheinend bis in die Boulevardblätter durchgedrungen ist. Das Grab Setos des Ersten, eines Pharaos, Sohn von Ramses dem Ersten und Vater von Ramses dem Zweiten, der ist deswegen so spannend, weil das ist wohl der Pharao des Auszugs aus Ägypten, Mose und so weiter und so fort. Befreiung des geknechteten, ausgebeuteten, an der Grenze der Vernichtung stehenden armen Menschen. Dieser Setos hat ein Grab und er hat ein gigantisches Grab, also keine Pyramide, das war damals nicht in, hat man keine Pyramiden mehr gebaut, das war sowas Altmodisches, sondern hat sich ein gigantisches Felsengrab bauen lassen. Wenn ich das jetzt richtig recherchiert habe, ist es überhaupt das größte Felsengrab, das geht da also eine in den Berg und dann geht's erste Halle, zweite Halle, dritte Halle und da oben und dann gibt's noch daneben eine Schatzkammer, ist natürlich alles leer, es hat natürlich irgendwie ausgeräumt. Und das ganz Spezielle an diesem Grab ist, dass es, wenn ich es richtig übersetzt habe und verstanden habe, unter dem völlig zerstörten Sarkophag noch einmal einen Gang gibt. Und dieser Gang war immer vollkommen rätselhaft, weil der ist irgendwie, weiß ich jetzt auch nicht, es gibt keine Fotos davon, ist der eingestürzt oder ist der Einsturz gefährdet oder wie auch immer. Und der geht, das weiß man seit heute, ist es publiziert, 147 Meter, wo es schweinelang ist, ziemlich steil auf einer Treppe nach unten. Also geradeaus weiter, aber nach unten. Und heute wurde herausgebracht, dass man bis zum Ende gekommen ist. Jetzt weiß man, der ist 147 Meter lang und dann ist plötzlich aus. Also da geht es noch treppenstufenmäßig hinunter und die letzte Stufe ist auch nicht mehr schön aus dem Berg rausgekaut, sondern die ist schlampert und dann ist die Wand da. Siehst anscheinend noch, wo die dagegen geklopft haben. Also offenkundig haben die irgendwann einmal aufgegeben. Sie haben einfach aufgegeben und gesagt, das zahlt sich nicht mehr aus oder war kein Geld mehr da oder hat man die Arbeiter woanders braucht oder wie auch immer. Auf jeden Fall, die Leute sind weggegangen. Es endet einfach dort nach 147 Metern. Und jetzt ist eine ganz witzige Geschichte mit diesen 147 Metern. Bist du jetzt enttäuscht, dass dieser Grabgang nicht zu einer unglaublich tollen zweiten Schatzkammer führt, wo dann, wo's weiß ich, was alles an Gold drinnen ist? Bist du enttäuscht, dass es nicht mit deinen eigenen religiösen Vorstellungen harmoniert, das müsste also bis zum Grundwasser hinunterführen, weil da haben dann die Ägypter, ich weiß nicht was, gemacht, weil Grundwasser ist einfach irgendwie geil und die Mondgöttin sowieso und so weiter und so fort. Und gestern haben wir gesagt, na so ein Schmarrn, jetzt habe ich 147 Meter mit der nachgraben und nix. Oder sagst du, cool, genial, da haben Menschen aus einem Grund, den ich nicht verstehe und den ich höchstwahrscheinlich auch niemals verstehen werde, es sei denn, es wird irgendwo nur eine Inschrift gefunden, wo das erklärt wird, 147 Meter sich in den Berg händisch hineingearbeitet. Und diese 147 Meter beeindrucken mich. Die wollten was damit. Ich weiß nicht, was sie wollten, aber wahrscheinlich wollten sie irgendwas, was ihnen total wichtig war. Und auch wenn es irgendwann einmal nicht mehr wichtig war und dazu geführt hat, dass die Leute heimgegangen sind, dann, ja, finde ich das trotzdem toll. Finde das genial, dass ich weiß jetzt, das ist 147 Meter, das geht da so steil hinunter und die Treppen und alles und die Leute, die da drin sind, also die das erforscht haben, die sagen, ja, Wahnsinn, und da ist das, und da sehe ich da den Schlag noch, wie der da mit dem Werkzeug auf den Felsen eingeschlagen hat. Sehen Sie, und das ist der Unterschied zwischen religiösen und nicht-religiösen Menschen. Für mich, religiöse Menschen können sagen, irrsinnig toll, dass ich hier und jetzt bin, dass ich das sehen kann, dass ich das bemerken kann, dass ich mich da hineinfühlen kann. Genial, dass ich niemals draufkommen werde, was diese Menschen motiviert hat, aber ich habe vor dieser Leistung Respekt, weil es denen höchstwahrscheinlich irrsinnig wichtig war, weil sonst hätten sie sich nicht 147 Meter in den Fels hineingehauen. Das sind für mich die religiösen Menschen, jene, die das so sehen können. Und die sagen, ah, so ein Schmarrn, da ist ja gar nichts. Das sind für mich nicht religiöse Menschen. Und die finde ich halt immer ein bisschen arm. Und deswegen, meine Lieben, wo auch Ihre 147 Meter liegen, mag das in dem sein, was Ihnen Ihre Nachbarin heute erzählt hat, was sie Tolles erlebt hat. Mag das bei einem Arbeitskollegen sein, bei einem Verwandten, wo sie zugehört haben, wo sie fasziniert sind. Mag das Ihre Katze sein, die wieder irgendeinen unfassbaren Blödsinn gebaut hat, aber sie dann trotzdem so nett anschaut und anschnurrt. Mag das was auch immer sein. Und Sie sind begeistert von dem, was ist. Dann möge Ihnen der Heilige Geist die Fähigkeit schenken, dass Sie sich genau dieses immer bewahren. Einen gesegneten Abend Ihnen allen.